Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 309. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute Pascal.
Hallo.
Und wir wünschen euch erstmal im Namen des kompletten Devils and Demons Teams natürlich ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wir gehen ins siebte Jahr Devils and Demons und Pascal, du hast quasi etwas zu verkünden, was vermutlich dem wenigsten gefallen dürfte.
Ja, genau, wie du schon korrekt gesagt hast, wir gehen ins siebte Jahr und genau, einfach mal sonst mit der, also ich glaube mit der wichtigsten News grundsätzlich vielleicht vorweg. Ich habe mich entschlossen, ab jetzt quasi in eine Ehrenmitgliedschaft des Podcasts überzugehen. Sprich, wenn wir jetzt ganz formal korrekt sind, werde ich Devils and Demons nicht verlassen. Aber es wird sich auf kurze und unbestimmte Zeit jetzt ganz pragmatisch für alle ZuhörerInnen da draußen vielleicht so anfühlen, weil ich einfach aus allerlei privaten Gründen vorne voran halt einfach die fehlende Zeit tatsächlich und teilweise auch die fehlende Energie, für mich gemerkt habe, dass ich auch so einen regelmäßigen Podcast nicht mehr so einfach machen kann einfach, weil es nicht so richtig sich mit meinem Berufs- und Privatleben vereinbaren lässt aktuell. Deshalb, genau, werde ich ab jetzt nur noch sporadisch und unregelmäßig mal in Episoden vorkommen, sprich zu Gast sein, wenn es zeitlich passt, wenn auch vielleicht das Thema mich jetzt nochmal einfach besonders catcht oder ich irgendwie das Gefühl habe, keine Ahnung. Zum Beispiel mein Quizgewinn muss ich ja noch einlösen. Das heißt, sobald dieser Film irgendwann dann mal guckbar ist, dann wird das auf jeden Fall ein Teil sein. Ich habe auch schon mal mit Theresa geschnackt. Es gibt noch ein paar Spiele, wo ich auch gerne mal mit Theresa in ihrem alte 4-Format drüber reden würde. Sprich, ich bin nicht ganz aus der Welt, aber erst einmal schon sehr. Deshalb, das ist ein bisschen traurig und ist mir auch nicht leicht gefallen, die Entscheidung zu treffen. Tut mir auch natürlich weh und leid. Aber es hilft halt leider nichts und das muss ich jetzt erstmal so machen und gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Und wenn sich das dann, aus Gründen irgendwann in absehbarer oder späterer Zukunft wieder ändern sollte, dann würde ich mich auch voll freuen, wenn ich dann irgendwann wieder von der Ehrenmitgliedschaft in die reguläre Moderatoren-Runde zurückkehren kann. Aber das kann ich nicht versprechen und deswegen verbleiben wir erstmal so. Und genau, ich werde dafür jetzt aber mal, weil ich auch weiß, dass ich auch in letzter Zeit wahrscheinlich einfach schon was immer so ein bisschen im Hinterkopf mit rumgeschwirrt ist, auch jetzt auf dem Discord zum Beispiel weniger aktiv war, vielleicht schaffe ich es dann da mal wieder öfter reinzugucken und ein bisschen mit den unseren StammzuhörerInnen zu schnacken. Das wäre auch ganz nett, aber ja, im Grunde ist es das, was ich sagen wollte. Genau.
Ja, ich habe ja meine Trauer schon bekundet, da du es mir schon vor ein paar Tagen erzählt hast und ich darüber auch schon ein paar Tränen vergossen habe. Kann ich an der Stelle nur sagen, ich glaube, alle würden sich über jeden einzelnen, noch so kleinen Cameo-Auftritt von dir in Zukunft freuen natürlich. Und ich an allererster Stelle bedanke mich natürlich einfach bei dir, weil ich kann mir jetzt keinen besseren Podcast-Wingman und keinen besseren Podcast-Partner vorstellen als dich. Also ich meine, wir haben das jetzt fast 7 Jahre gemacht. Das macht man ja auch nicht ohne weiteres und das macht man ja auch nicht, wenn es nicht so gut funktionieren würde. Also von daher bedanke ich mich einfach dafür, dass wir das so lange zusammen gemacht haben. Und wenn irgendwann die Möglichkeit besteht, bei dir, wie gesagt, die Ehrenmitgliedschaft wieder einzutauschen gegen die reguläre, dann hat, glaube ich, niemand auf der Welt etwas dagegen und jeder würde sich darüber freuen.
Ja, das freut mich auch. Das machen wir dann auch so, genau. Und ja, natürlich auch vielen Dank an mich und an dich und an mich und an dich. Vielen Dank an dich und natürlich auch an André und Theresa, die heute leider nicht dabei sind. Genau, ja. Aber ja.
Wunderbar.
Nichts aber.
Aber wollen wir das nicht in Beerdigungs- oder Trauerstimmung heute hier veranstalten. Wir haben trotzdem noch heute was krasses, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was Ungewöhnliches vor, denn wir haben uns mal wieder einen Universal-Klassiker geschnappt und ich weiß nicht, wie sehr du dich noch erinnerst daran, das war ja auch eine unserer ersten, lass mich lügen, 30 Episoden, die wir damals gemacht haben, die uns doch, glaube ich, nachhaltig beeindruckt hat, im negativen Sinne wahrscheinlich eher. Dracula war damals der erste Film aus diesem Genre quasi, nenne ich es jetzt mal, den wir besprochen haben und wir waren so, ja, semi-begeistert. Wir haben den Film vielleicht sogar noch ein bisschen besser geredet im Podcast, als wir ihn eigentlich fanden. Ich kann mich doch eigentlich hauptsächlich an viel Langeweile erinnern und Ernüchterung und diese Dracula-Experience hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich gefühlt einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, einen weiteren Film aus dieser Zeit wieder auf unseren Sendeplan zu setzen. Und das ist mir ja auch fast 6 Jahre lang ganz gut gelungen, glaube ich. Aber ich dachte so, komm, wir müssen jetzt auch einfach mal die Leute fordern, auch mal ein bisschen Klassiker. Und letztendlich, ob uns das nun gefällt oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber es ist, glaube ich, gerade einfach für unseren Horrorhorizont und für den Horrorhorizont der Hörerinnen und Hörer, glaube ich, irgendwie ja durchaus auch relevant. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und ich habe gelesen, dass The Bride of Frankenstein angeblich der beste Horrorfilm der 30er Jahre sein soll und zumindest auch der beste Universal Classic Monster Movie überhaupt sein soll. Und dementsprechend dachte ich, okay, machen wir das jetzt einfach mal. Da wusste ich tatsächlich nur nicht, dass es eine Fortsetzung zum normalen Frankenstein-Film ist, dazu gleich mehr. Aber ich sag mal so, ich habe das ganze Thema, ich weiß nicht, wie es dir da ging, kannst du ja gleich sagen, irgendwie schon völlig verklärt. Ich war schon, als ich den Film gestartet habe, völlig irritiert. Ach stimmt, der hat ja Ton, so in dem Sinne. Ich dachte, hatte das so völlig als Stummfilm in Erinnerung, diese ganze Sache. So verblendet war ich schon und so viel Angst hatte ich irgendwie auch vor diesem Thema, aber dazu gleich mehr, ob es sich denn bewahrheitet hat oder nicht. Aber wie bist du jetzt reingegangen an das Thema?
Ja, ich habe mich natürlich auch an unsere Dracula-Sichtung und Besprechung erinnert. Ich weiß auch noch, ich glaube so wie ich zumindest erinnere, haben wir glaube ich auch irgendwie schon festgestellt oder zumindest ich bin der Meinung, ja, ich verstehe, warum das halt auch ein Film ist, der dann irgendwie gerade auch zu der Zeit und insgesamt dann halt irgendwie den Stellenwert hat, den er sich quasi erarbeitet hat, weil er schon zum gewissen Grad halt ja einerseits eine ikonische Geschichte verfilmt und auch ja ein paar ikonische Sätze und Bilder dann halt schon auch hat und hier und da einen charismatischen Darsteller oder eine Darstellerin, aber auch das, was du gesagt hast, was mir dann auch aufgefallen ist, es ist nicht einmal so, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, das ist mir jetzt aus Prinzip zu alt oder ich habe keine Lust, mich mit so einem alten Stoff auseinanderzusetzen, aber er wirkte dann auch einfach sehr, sehr undynamisch, sehr, ja, steif halt einfach und sehr wie quasi, ich glaube, das haben wir damals auch gesagt, wie eine Theatervorführung, ja, die man abgefilmt hat, so, und weniger wie ein Film. Und genau, deswegen, da hatte ich jetzt natürlich auch so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht jetzt hier bei den Frankenstein-Filmen auch so sein kann. Hatte aber auch schon gehört, dass gerade Bride of Frankenstein da auf jeden Fall nochmal irgendwo wohl herausstechen soll. Und ein paar Jahre sind ja auch dazwischen. Und ich meine, gut, wenn so eine Technologie und da auch so eine Kunstform viel mehr halt gerade noch so in den Kinderschuhen steckt, in den ersten Jahren passiert ja auch viel. Deswegen war ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sehr sich dieser Film jetzt von den 31er Dracula unterscheiden wird.
Ich hab mir selbst schon ein bisschen die Angst genommen vorgestern, als ich mir dann, nachdem ich gelesen habe, dass Bride of Frankenstein quasi ein Sequel ist zu Frankenstein. Ich sag jetzt Frankenstein, ich deutsche es jetzt mal ein, ich mach jetzt mal so, wie du das immer machst. Und habe mir das Original mal angesehen und das hat doch ein bisschen für Erleichterung bei mir gesorgt. Ich dachte, es liegt denn vielleicht einfach an den Leuten, die den Film gemacht haben, einfach, dass auf der einen Seite Dracula doch irgendwie wirklich sehr altbacken wirkt und Frankenstein im Gegensatz dazu wirklich sehr modern wirkt. Da hast du auf einmal so eine dynamische Kamera bei, die Settings sehen, die Kulissen sehen einfach ein bisschen toller und hochwertiger aus und der ganze Film hatte einfach deutlich mehr Pep und Schwung und mehr Unterhaltung als Dracula. Und da dachte ich schon so, okay, ich weiß, wo das Ganze hinführen wird und ich habe schon eine Vorahnung davon, warum jetzt The Bride of Frankenstein wahrscheinlich so gut sein wird, weil es auch wieder derselbe Regisseur ist. Und da war ich schon echt ein bisschen erleichtert. Aber wie gesagt, ich musste mir den dann doch ein bisschen angucken, weil ich dachte so, okay, wenn das jetzt tatsächlich eine Fortsetzung ist. Ich wusste jetzt auch nicht, in welcher Form eine Fortsetzung, inwiefern darauf jetzt eingegangen wird. Das werde ich dann gleich nochmal erzählen. Aber das hatte mich schon ein bisschen erleichtert. Und wir schauen dann jetzt mal, wie die Umsetzung war. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch ganz kurz in die Werbepause. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen euch natürlich auch unsere Partner von Holy. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, ne, das ist natürlich auch ein altes Klischee, dass man sich zum Jahreswechsel irgendwelche Vorsätze vornimmt, was man irgendwie besser oder anders machen will oder weniger machen will oder mehr machen will im neuen Jahr. Bei mir ist es in diesem Jahr tatsächlich wieder ein bisschen fitter werden zu Jahresbeginn, weil eben die letzten Monate doch, das habe ich ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen viel genascht vielleicht, auch an Weihnachten vielleicht ein bisschen viel geschlemmt. Und da will ich mich auf jeden Fall jetzt wieder auf den Home-Trainer setzen und ein bisschen Radfahren. Und bei mir war es immer so, wenn ich früher versucht habe, ein bisschen abzunehmen, ein bisschen fitter zu werden, da hat das irgendwie anfangs nicht so ganz geklappt, weil ich eben trotzdem alte Gewohnheiten beibehalten habe, eben zum Beispiel zuckerhaltige Getränke getrunken habe und ich habe dann irgendwann aufgehört damit und seitdem ist es eigentlich viel einfacher und geht viel schneller, wieder fitter und gesünder zu leben und sportlicher zu leben und da helfen natürlich zuckerfreie Getränke, wie sie auch unser Partner Holy im Angebot hat, sei es Holy Hydration, sei es der Holy Iced Tea oder eben die Holy Energy Drinks. Die sind zuckerfrei und haben nur ganz wenige Kalorien und unterstützen euch dabei, gesünder zu leben, vielleicht sportlicher zu leben, fitter zu leben. Und da haben wir, falls ihr davon noch nie was probiert habt, noch nie was von gehört habt oder jetzt nach der wiederholten Werbung bei uns gedacht habt, komm, jetzt probier's doch mal aus, da haben wir für Neukunden was im Angebot und zwar das Starter-Set Deluxe zum Durchprobieren für 49,99 €, womit ihr fast 30% spart und das noch vor dem Code. Also ihr könnt in unseren Shownotes nach wie vor unsere Codes finden für Neukunden und Bestandskunden. Für Neukunden passt das hier noch perfekt, dann kriegt ihr nochmal einen Rabatt obendrauf. Also probiert das mal aus, da bekommt ihr die 14er-Box Holy Energy, die 14er-Probierbox Iced Tea, die 12er-Probierbox Holy Hydration und noch einen Shaker mit dazu. Also von daher passt das doch perfekt für Neueinsteiger. Es gibt auch noch ein Starter-Set Duo mit 2 Probierboxen drin und einem Shaker. Also probiert euch doch da mal durch. Im Endeffekt habt ihr da was von, ihr lebt gesünder damit, könnt vielleicht ein bisschen fitter werden, natürlich in Kombination mit Sport und vor allem, es schmeckt halt auch noch verdammt gut und das auch ohne Zucker. Also von daher, schaut doch da mal rein und habt ein gutes, gesundes, frohes neues Jahr mit Holy. Ja, The Bride of Frankenstein aus dem Jahre 1935 ist ein Film von Universal Pictures, das Studio, was eben damals für diese Monsterfilme verantwortlich war. Es ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine, und das hat mich dann auch schon ein bisschen, hat mir auch wieder erst ein bisschen Angst gemacht, weil ich dachte, okay, der Film hat eine 4 von 5. Das ist halt echt viel für einen Horrorfilm, wie ihr ja auch da draußen wisst. So hohe Wertungen haben wir eigentlich doch wirklich ganz selten. Und da dachte ich schon so, okay, hoffentlich wird das nicht wieder so ein Ding, was nur ich nicht verstehe. Und auch auf der IMDb hat der Film eine 7,8 von 10, also ist schon ordentlich was. Der Film kam am 6. Mai 1935 in die amerikanischen Kinos. In Deutschland kam der Film gar nicht in die Kinos, sondern zeigte seine Premiere am 4. Juni 1970 im Fernsehen tatsächlich. Das hat den Grund, dass der Film eben in Deutschland gar nicht aufgeführt wurde, da die Universal 1933 in Deutschland, also der Ableger der Deutsche von Universal in Deutschland geschlossen wurde, nach der Machtübernahme der Nazis und die waren eben nicht so gut auf die Universal zu sprechen, auch aufgrund der Aufführung damals von der Remarque-Adaption von Im Westen nichts Neues, da waren Hitler und seine Männer so, ja, eben gar nicht gut auf Universal zu sprechen. Es war auch irgendwie der Film, das Testament von Dr. Mabuse war auch bereits fertig und war startklar und den hat zum Beispiel Josef Goebbels dann auch hierzulande einkassiert und verbieten lassen, also deshalb lief der Film tatsächlich dann in Deutschland gar nicht, erst eben 1970 als Fernsehpremiere und der Film hat $400.000 gekostet, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, ist aber zum Beispiel im Vergleich zum Original Frankenstein eine Verdopplung des Budgets. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kommt jetzt ganz frisch eine Ultra-HD-Box von Universal raus mit den ganzen Monster-Filmen, aber es gibt auch viele gute ältere Universal-Monster-Boxen auf Blu-ray und auf DVD, gibt es auch digital. Ich persönlich wer ein bisschen into the deep beim Thema Frankenstein gehen will, dem kann ich die Box von Pleon, die Frankenstein-Box, die Frankenstein-Collection empfehlen. Ist sehr, sehr gut, auch mit vielen Texten dazu und vielen Gimmicks dazu und auch der Romanvorlage von Mary Shelley. Da bekommt man das volle Paket. Der Film läuft 75 Minuten. Das ist die heute bekannte Schnittfassung. Es gab aber auch eine 90-minütige Schnittfassung, die jedoch nach Testscreenings dann gekürzt wurde. Also der ursprüngliche Director's Cut des Regisseurs war 87 Minuten lang, glaube ich, oder 90 Minuten lang. Aber es wurden dann diverse Kürzungen eingenommen, weil der Regisseur, darauf komme ich später noch zu sprechen, sich, sag mal, ein paar Exzesse geleistet hat bei der Produktion, so ein paar Szenen eingebaut hat, die doch durchaus mutig waren und die rausgeschnitten werden mussten, so teilweise aber auch so banale Sachen, wie das zum Beispiel der Ausschnitt der Hauptdarstellerin Elsa Lanchester, dass der vielleicht ein bisschen zu präsent war und zu offenherzig und dass dann ein paar Szenen rausgeschnitten werden mussten. Es wurde auch der Bodycount reduziert. Es gab ursprünglich 21 Kills quasi im Film, wurde dann auf 10 reduziert. Also ja, aber da ist nichts mehr von zu retten gewesen. Also man kann diese Version sich auch heutzutage nirgendwo anders mehr ansehen. Eine Content-Note, Pascal, ist mir jetzt eigentlich nicht großartig eingefallen, wenn man so will. Weiß ich nicht, ob man es so interpretieren kann, aber letztendlich begeht Frankenstein ja am Ende des Films auf eine andere noch mit reinzieht, aber eine Art Suizid, das könnte man vielleicht hier erwähnen, ja. Aber sonst ist mir jetzt eigentlich nichts aufgefallen, was wir hier erwähnen müssten.
Nee, würde ich mitgehen.
Wunderbar. Der Bodycount beträgt, wie gesagt, 10 in Sachen Brutalität und Grusel. Ja, was soll man da sagen? Ist halt ein Film von 1935. Ich finde jetzt in Sachen Brutalität, für 1935 war er wahrscheinlich gewalttätig, der Film. Ich würde aus heutiger Sicht ihm noch mit Hängen und Würgen eine 1 von 5 geben, weil es eben Gewalt im Film gibt. Grusel, ja, bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, als eine 1 von 5 zu geben. Er hat halt ein paar atmosphärische Bilder, die in Schwarz-Weiß natürlich nochmal vielleicht ein bisschen spooky wirken können, aber wie gesagt, aufgrund der Zeit von damals, es ist jetzt nicht die Qualität, die ich heute in dem Film sehe, dass er jetzt gruselig ist. Drücken wir es mal so aus.
Ja, nee, das würde ich auch beides, würde ich bei beidem mitgehen. Habe auch das Gefühl, aber das kann auch verschoben sein, also dass der Film vielleicht weniger als andere oder jetzt auch zum Beispiel explizit Dracula, dass es dem Film weniger wichtig war, explizit gruselig zu sein. Aber Das weiß ich nicht. Ja, aber habe ich zumindest das Gefühl, dass ich habe.
Das kann ich dir sogar bestätigen. Also der Regisseur James Whale, der wollte eigentlich gar keine Horrorfilme mehr drehen und dementsprechend auch keine Fortsetzung zu seinem Frankenstein-Film, weil er A, genug von Horrorfilmen hatte und auch kein Potenzial mehr in dieser Frankenstein-Geschichte sah. Und die Universal hat ihn dann wohl mehrere Jahre lang irgendwie belagert und hat gesagt, komm, mach doch. Und er hatte dann noch den Unsichtbaren gedreht und der war dann wohl ein riesiger Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch eben am Box-Office. Mhm. Und er hat dann gesagt, okay, Leute, lass mich in Ruhe, ich mach das, aber komplett unter meinen Bedingungen. Ich will mehr Budget haben und ich will komplette erzählerische und kreative Freiheit für die Umsetzung haben. Und es wird garantiert kein richtiger Horrorfilm werden. Und das hat man ihm zugesichert. Es wurde dann so zwischendurch bei der Produktion, gab es dann wieder ein paar Ideen, die angeblich abgelehnt wurden. Und er hat dann immer sofort gesagt, Leute, entweder machen wir das oder ich breche hier sofort ab. Also das hat er resolut quasi durchgesetzt und hat dann auch geklappt. Jetzt sag ich mal, bis auf die Szenen, die dann am Ende wieder entfernt wurden für die Kinoschnittfassung, aber da hat er sich tatsächlich durchgesetzt. Aber das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an, nachdem du uns erzählt hast, worum es eigentlich in Frankensteins Braut geht.
Ja. Die Autorin Mary Shelley sitzt gemeinsam mit ihrem Mann und dem Lord Byron in einer stürmischen Nacht zusammen. Der Lord teilt ihr sein Missfallen darüber mit, dass die Frankenstein-Geschichte der Autorin endete, wie sie endete. Shelley beginnt daraufhin zu erzählen, wie die Geschichte rund um das Monster und dessen Schöpfer weiterging. Denn entgegen der logischen Annahme des Lords ist die von Frankenstein aus Leichenteilen erschaffene Kreatur beim Brand der Mühle gar nicht ums Leben gekommen. Durch ein paar glückliche Zufälle und Umstände kann sich das Monster aus den Trümmern befreien. Des einen Glück ist des anderen Pech und so gibt es nach kurzer Zeit bereits die ersten Todesopfer zu verzeichnen. Darunter die Eltern von Maria, für deren Tod das Monster im ersten Teil der Geschichte unglücklich verantwortlich war. Es gelingt sogar, die Kreatur zu fangen und in Ketten zu legen. Doch ihr gelingt die Flucht tief in den Wald, wo sie auf einen erblindeten Eremiten trifft. Die beiden freunden sich an. Frankensteins Monster lernt sogar Teile der menschlichen Sprache. Und auch der menschlichen Kultur. Musik, Alkohol und Zigarren gehören schnell zu den Lastern des Monsters. Doch dann kommen Jäger vorbei, erkennen das Monster und beginnen zu schießen. Am Ende geht die Hütte des Eremiten in Flammen auf und das Monster ist wieder auf sich alleine gestellt. In einer verlassenen Gruft trifft es auf den seltsamen Dr. Pretorius, der unter anderem auch Baron Frankenstein gelehrt hat. Pretorius verspricht der Kreatur, eine Gefährtin zu erschaffen, die seinesgleichen ist. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, erpresst er seinen früheren Schüler Frankenstein, unter anderem mit der Entführung von dessen Frau. Frankenstein hatte ursprünglich abgelehnt, mittels einer Leiche eines Mädchens gemeinsam mit Pretorius eine neue Kreatur zu schaffen. Gemeinsam gelingt es jetzt aber, tatsächlich eine weibliche Kreatur zu schaffen. Als diese zum Leben erweckt wird und Frankensteins Monster sieht, schreckt es vor Angst und Grauen zurück. Frankensteins Monster ist gekränkt, wütend und sprengt in seiner Verzweiflung das Labor in die Luft mitsamt Dr. Pretorius und seiner Braut. Frankenstein und dessen Frau überleben dagegen. Das Monster hatte die beiden die Freiheit gestattet.
Ja, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass du halt nochmal besonders viel Mühe gegeben, ne? Also hier erkennt man schon gerade am Anfang, als du erwähnt hast, Mary Shelley, wissen wir alle, das ist ja die Autorin des Frankenstein-Romans und der Regisseur James Whale, der bestand quasi darauf, dass hier eine Rahmenhandlung ins Geschehen kommt, die eindeutig macht, dass diese neue Geschichte, die hier erzählt wird, aus der Fantasie von Mary Shelley stammt und eben nicht in unserer Realität spielt sozusagen und sich auch dementsprechend nicht den Begebenheiten unserer Realität unterordnen muss. Und das fand ich schon erstaunlich tatsächlich, dieses Opening. Das hat mir irgendwie auch gefallen. Aber allein schon deshalb, weil es unerwartet war. Vielleicht muss man da noch dazu erwähnen, dass die Elsa Lanchester, die ja am Ende auch die Braut von Frankenstein spielt quasi, dass die hier auch die Mary Shelley spielt zu Beginn des Films. Die war irgendwie schon lange mit dem Regisseur, also mit James Whale befreundet und der besetzte halt in diesem Film viele Freunde in Cast und Crew. Aber das Besondere ist, Pascal, das wusstest du wahrscheinlich nicht, ist, dass dieses Opening nicht der Fantasie der Autorin entspricht, sondern dass der berühmte Dichter aus England, Lord Byron, sich tatsächlich mehrfach in dieser Form mit dem Shelley-Ehepaar traf.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Macht es auch dann aber tatsächlich noch ein bisschen cooler. Ich fand das so schon, also jetzt mal theoretisch, wenn es einfach ausgedacht gewesen wäre, schon eine coole Idee, da so ein bisschen halt eine andere Ebene noch mit reinzubringen. Fand das auch eigentlich, aber vielleicht unterschätze ich da auch einfach das Kino der Zeit. Aber jetzt mit meiner geringen Erfahrung hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich schon recht progressiv ist auch.
Ja.
Aber ja, das ist das bleibt es ja auch trotzdem, auch wenn gleich da quasi die Idee auf der Realität fußt. Fand ich cool.
Ich dachte irgendwie schon nach wenigen Minuten, okay, das ist jetzt schon besser als Dracula, dachte ich. Ne? Das war irgendwie alles so, vielleicht haben wir auch Dracula negativ jetzt verklärt. Vielleicht müsste ich jetzt auch Dracula nochmal gucken, mache ich auch demnächst nochmal. Vielleicht sehe ich den jetzt einfach auch anders. Aber ich habe hier schon das Gefühl gehabt, allein schon diese Idee dieses Openings, dass das quasi, das hat ja irgendwie schon fast eine Metaebene. Ne? Und das fand ich allein schon irgendwie total erfrischend, irgendwie das so zu sehen. Und dann haben wir ja auch gleich das nächste, bei dem ich auch dachte, okay, das ist doch jetzt nur ein paar Jahre später, warum ist denn die plötzlich alles anders, dass wir hier sogar so eine Art, ja, wenn wir jetzt im Serienjargon sprechen würden, würden wir jetzt sagen, so eine Art Recap des ersten Films nochmal bekommen. Das hat mich völlig überrascht. Ich habe tatsächlich auch nicht, ich habe ein bisschen noch recherchiert und habe jetzt nicht gefunden, dass es das vorher schon mal gab. Also es kann, nagelt mich jetzt aber nicht darauf fest, es kann sein, dass es hier zum ersten Mal tatsächlich auftaucht, so eine Montage, die quasi nochmal erzählt, was im Vorgänger passiert wird, vor allem bebildert. Und das erinnerte für mich, gerade mit diesem Einstieg, dass wir sehen, dass Frankensteins Kreatur überlebt hat und wie es dort quasi aus den Flammen und dort in diesem Brunnen, aus den Flammen kommt und in diesem Brunnen fällt, das erinnerte mich fast irgendwie so an so Slasher wie Halloween 4 und 5 oder irgendwie sowas, wo du siehst, ja, Michael Myers ist einfach eigentlich tot und stattdessen ist aber in diesem Fluss gefallen und wurde von jemandem aufgepäppelt. Das ist völlig modern irgendwie, also ich war völlig baff irgendwie.
Habe ich ehrlicherweise auch gar nicht mit so gerechnet. Auch da meine Unwissenheit zu Dank, habe ich einfach auch gedacht, dass es eigentlich halt so mehr in die Richtung, ja, wie zum Beispiel jetzt die Zombie-Filme geht, dass da halt dann, klar, es ist so eine Art Franchise und dann gibt's immer mehr oder die Dawn of the X-Filme, mehr Filme dazu, die aber halt eigentlich eigene Geschichten erzählen, natürlich immer hier mit Frankenstein,
ja.
Aber ich hätte jetzt nicht so diese wirklich direkte, wie man es halt heutzutage, oder ja, auch schon ein bisschen länger halt kennt, wirklich eine anschließende Geschichte an die vorherige erwartet, sondern dass das ein bisschen losgelöst ist einfach.
Ja, es ist, ich glaube, ursprünglich sollte der Film auch Frankenstein's Return heißen. Man hat sich, glaube ich, dagegen entschieden, weil die Rolle von Frankenstein gar nicht so groß ist in dem Film. Gut, ob das jetzt mit dem jetzigen Titel mehr übereinstimmt, weiß ich nicht. Kommen wir am Ende drauf zu sprechen. Ich sage nein, aber es war auf jeden Fall, ja, ich war auch fasziniert davon, wie das hat sich halt angefühlt wie heutzutage, ne? Du hast irgendwie ein richtiges Sequel. Das klingt jetzt total banal, aber es hat mich wirklich überrascht und dich offensichtlich auch.
Ja, nee, definitiv.
Was aber, und das hast du ja vorhin schon sogar ohne Kenntnisse des Originals richtig erkannt, das ist hier eine völlig andere Tonalität, als sie noch in Frankenstein vorhanden war. Natürlich kann man sich so ein bisschen darüber streiten, weil eben, das wissen wir nun aus 7 Jahren Devils and Demons fast, dass quasi Horror natürlich unterschiedlich interpretiert werden kann. Aber ich finde schon, dass das Horror-Genre hier eher untergeordnet präsentiert wird. Und ich hatte das Gefühl, dass sich Wales Film, ja, eine Komödie, eine reine Komödie wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es fühlt sich fast wie eine Parodie auf sich selbst an. Also es hat natürlich immer noch intensive Szenen, so auch gerade gegen Ende natürlich, ne, wenn wir uns den Showdown betrachten, da ist jetzt nicht mehr so viel mit Lachen und lustig. Aber auch so die Anlage der Figuren wirkt relativ skurril. Du hast ein paar Comic-Relief-Charaktere drin. Auch Figuren, die im Original teilweise auch von anderen Schauspielern besetzt waren, aber die dort ein bisschen charakterlich anders wirkten, sind hier alle ein bisschen, ja, comichafter angelegt. Ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall sofort gemerkt, das, was ich gelesen hatte, dass Whale eben nicht gar keinen Bock drauf hatte, hier einen reinen Horrorfilm zu drehen.
Ja, also es ist bei mir auch, genau, ich hatte es ja eben schon erwähnt, so ist es auch bei mir angekommen. Ich bin mir halt, das ist dann auch nochmal so ein bisschen dadurch, dass ich einfach nicht so die Sehgewohnheit habe für Filme aus dieser Zeit. Auf jeden Fall ja nicht in dem Ausmaß jetzt, ja, wie aus Filme der jüngeren Vergangenheit. War ich am Anfang noch so ein bisschen, ich habe jetzt den Namen der Figur nicht mehr im Kopf, aber es gibt die eine Frau, die immer sehr so Comic Relief Mini. Ist, eine ältere Dame, Minnie, genau. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das, ich meine, auch damals einfach, es ist halt wie es ist, so lange haben die Menschen damals halt auch dann in der Regel noch nicht vor der Kamera gestanden und wurden ja auch dann bezüglich Schauspiel eher fürs Theater trainiert in der Regel. Deswegen war ich mir erstmal nicht so sicher, ob quasi den Humor, den ich jetzt da in ihrer Performance erkenne, ob der unfreiwillig ist, weil irgendwie overacted oder halt einfach überspitzt gespielt ist oder ja, ganz bewusst halt so sein sollte. Aber das hat sich dann für mich so im Laufe des Films schon rauskristallisiert, dass der Film auf jeden Fall humorvoller sein möchte und das versucht und auch dann mit zum Beispiel so einer Performance wie von, wie die Figur Minnie, das dann auch für mich stellenweise gut geschafft hat. Also klar ist das jetzt nicht, ne, es ist natürlich eine ganz andere Art von so komödiantischer Ebene, als jetzt, wie man es, ich wiederhole mich halt, heutzutage kennt, aber trotzdem so ein paar, ich nenne es jetzt mal Gags oder einfach lustig gespielte Passagen sind schon, haben mich schon amüsiert, ich sag's mal so.
Ja. Gehe ich vollkommen mit. Das, wie gesagt, man muss sich erst so ein bisschen da als zuschauende Person so ein bisschen eingrooven, finde ich, weil, wie gesagt, ich wusste das nicht, als ich den Film geguckt habe oder als ich ihn gestartet habe, dass das in diese Richtung geht und hatte, wie gesagt, ja gelesen, dass es einer der besten oder der beste Horrorfilm der 30er Jahre sein soll und dementsprechend habe ich eigentlich auch richtigen Horror erwartet, aber es war dann irgendwie doch komplett was anderes und es fühlte sich irgendwie unabhängig davon, ob das jetzt funktioniert oder so, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr frisch und originell irgendwie, gerade entgegen meiner Erwartungshaltung. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, das war allerdings bei Frankenstein, also beim Vorgänger auch schon ähnlich, hier aber nochmal deutlich drüber, ist einfach die Ausstattung des Films. Also ich muss sagen, also der Film wurde ja bis auf die Szenen im Dorf komplett im Studio gedreht und ich muss sagen, das waren tolle Kostüme, der Film wirkte auch, und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was Dracula damals hatte, dass er halt zu wenig Settings hatte. Und hier sind wirklich relativ viele Kulissen aufgebaut, unterschiedliche Kulissen aufgebaut. Und wir haben das Wald-Setting, wir haben das Schloss dort und das Dorf. Und es wirkte halt irgendwie ein bisschen für 75 Minuten Laufzeit echt sehr abwechslungsreich. Und es ist halt auch gut inszeniert. Ne? Also ich habe das war, wie gesagt, die Leute können uns jetzt hier auch gerne für Kulturbanausen erklären, weil wir so wenig Ahnung von dieser Zeit haben oder von der Cineastik zu der Zeit. Aber die Kamera wirkte so dynamisch. Die war relativ viel in Bewegung, fand ich. Da waren tolle Kameraeinstellungen dabei. Auch zum Beispiel am Ende wurde viel mit Kameraperspektiven und Winkeln auch gespielt. Das hatte ich so alles irgendwie nicht erwartet, weil du hast es schon gesagt, ne? Man ist so diese Theaterinszenierung gewöhnt. Und die gibt's hier eigentlich gar nicht mehr. Es wirkt halt echt wie ein richtiger Spielfilm, und das hat mir richtig gut gefallen. Auch die Beleuchtung und es war alles wirkte ein bisschen größer, ein bisschen spektakulärer, und das, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich fand, das sah echt, also der Film sieht schön aus, finde ich.
Ja, auch da würde ich auch mitgehen. Es ging mir auch ähnlich. Ich war ähnlich überrascht halt, dass der Film so viel, ja, ich glaube, das beste Wort dafür ist einfach dynamischer ist, als jetzt zum Beispiel Dracula in meiner Erinnerung, ja. Auch da. Wie du halt sagst, so, es gibt Zooms, es gibt eine Kamera, die sich bewegt stellenweise. Und alles fühlt sich so sehr mehr moderner an und halt filmischer. Plus, was du sagst, die Ausstattung ist super, es ist cool, dass es viele Setpieces gibt, auch dann mal nur, selbst wenn die irgendwie im Film selber nur eine kurze Rolle spielen, sind die trotzdem irgendwie liebevoll gemacht und schön staffiert. Das macht Spaß.
Auch lebendig, und, ne? Durch, weil auch relativ genau. Viele Statisten da sind.
Ja, eben, genau. Und ja, klar erkennst du natürlich, also, ne, also es ist nicht so, dass sie jetzt da im Studio irgendwie einem Realität vorgaukeln konnten. Du erkennst dann natürlich halt, dass da dann hinter den paar Bäumen oder so im Wald dann halt so ein Backdrop ist, was dann dir den Himmel, die Skybox quasi suggerieren soll. Das erkennst du alles, und deswegen, ne, es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie das gar nicht merkt, dass es halt ein Film aus einer anderen Zeit ist. Aber man muss sich auf jeden Fall, so habe ich jetzt das Gefühl gehabt, oder ich musste mich sehr viel weniger darauf einstellen, jetzt halt diesen Film wahrzunehmen, ohne die ganze Zeit daran erinnert zu werden, dass es halt was ganz anderes ist, als was ich normalerweise gucke. Also diese Transferleistung ist dann viel geringer, die ich aufbringen musste, um normal den Film zu gucken.
Es war auch jetzt im Vergleich zum Original Frankenstein, den ich ja, wie gesagt, kurz davor geguckt habe, das ist auch, glaube ich, wieder noch ein elementarer Unterschied, ist, dass hier auch Filmmusik vorhanden ist. Also hier gibt es quasi einen Score von Frank Waxman, und das gab es zum Beispiel im Original nicht, und in Dracula gab es das auch nicht. Und allein das macht den Film, zum einen, wie du es gesagt hast, passt ihn mehr an unsere heutigen Sehgewohnheiten an, aber macht den Film auch einfach generell moderner. Also von daher wurde da echt viel für getan, das irgendwie ein bisschen alles sehr frisch wirken zu lassen. Jetzt gibt es eine Sache, die doch ein bisschen spaltet. Ich werde nicht sagen, die Fangemeinde, weil die kenne ich tatsächlich in dem Fall nicht. Aber wenn man so ein bisschen die Rezeption des Films liest, wird zumindest über diesen Aspekt sehr viel diskutiert, dass Frankensteins Monster hier quasi spricht. Das gab es in der Romanvorlage auch von Mary Shelley. Dort gibt es aber, ich habe es nicht gelesen, spricht das Monster aber einen intelligenteren Text. Hier ist es im Film auch vorhanden, aber ein bisschen rudimentärer. Also es gibt die Meinung von Boris Karloff, also dem berühmten Darsteller vom Monster, dazu, der meinte, dass es jetzt würde die Figur, das Mysterium der Figur eher ins Lächerliche ziehen. Ich fand es eigentlich besser, dass die Figur gar nicht gesprochen hat. Das wirkt einfach ein bisschen gruseliger, ein bisschen schauriger. Ich würde ihm insofern auch recht geben. Das wirkt auf mich auch ein bisschen deplatziert, jetzt für meinen subjektiven Geschmack, weil ich auch so diese schnelle Entwicklung der Figur von Frankensteins Monster nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und es wurde dann auch ein bisschen, ja, ich sag mal, reden und sprechen ist das eine und auch dasselbe. Aber dass die Figur quasi dann anfängt, auch Zigarre zu rauchen, Wein zu trinken und irgendwie Reaktionen auf Musik zu zeigen. Ja, frisch und originell und auch wieder komplett against my expectations. Aber das hat mir nicht so ganz gefallen. Das war mir dann so, sag mal, für mich als Horrorfan war das ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, ich habe damit auch gefremdelt, und ich finde das aber ganz spannend, da irgendwie so nachträglich drüber nachzudenken, weil Es ist so ein unfairer Vergleich, weil ich natürlich jetzt, also mich hat das so ein bisschen, naja, an Filme wie E.T. halt irgendwie erinnert, so halt dieses, erstmal das Monster, Fish Out of Water, kommt dann halt erstmal in eine Situation, wo es auf jemanden trifft, das nicht direkt irgendwie anti ist, weil ja, der Eremit ist ja blind und ist erstmal froh, dass da jemand ist, der mit ihm abhängt, was ja auch irgendwie voll süß ist, also das ist grundsätzlich super nett, aber ja, dadurch, dass er dann halt dieses Trope bedient, dass er dann halt so ein bisschen, ja, wie ein Alien anfängt, halt so die ersten Menschensachen zu machen und ein paar Sätze zu sagen, aber halt, ja, nicht so gekonnt. Und das ist, hat mich dann halt an so viele Filme erinnert, die dann ja für mich schon noch, weil ich mit dem Monster was anderes verbinde, hat das für mich nicht so gut zusammengepasst, als in dem Sinne, weil ich halt, ich hätte den Vorgänger ehrlicherweise auch mal gucken sollen. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch gewesen. Aber auch mit der Geschichte und halt das Monster von Frankenstein ist für mich halt schon, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie eine Spoof-Komödie ist, halt ein furchterregendes Monster zum gewissen Grad. Auch wenn ich weiß, dass es in der Geschichte ja auch der Twist ist, dass das Monster per se nicht unbedingt böse ist. Ja. Aber es ist irgendwie zumindest
furchterregend sollte es sein.
Genau, halt, es ist furchterregend, genau. Und das geht halt so ein bisschen flöten, aber auch dadurch, dass ich dann halt im Kopf diese Vergleiche anstelle. Aber das Gemeine ist dann natürlich halt, das ist ja, als der Film rauskam, gab es das ja gar nicht so. Es gab ja noch gar kein E.T. oder irgendetwas, womit man das hätte vergleichen können. Deswegen, ja, vielleicht tatsächlich für diese Art von Film oder halt auch vielleicht für dieses Trope wegbereitend und damals wahrscheinlich vielleicht auch super, ja, frisch und modern und hat dann vielleicht Leute komplett begeistert, aber jetzt halt, ja, so aus meiner Sicht von heute, bin ich damit auch nicht so richtig warm geworden, fand das dann so ein bisschen, ich meine, am Ende für mich geht's dann auf, wenn das dann halt irgendwie zum Finale kommt und das Monster dann sich von der guten Seite zeigt und dann auch was sagen darf dazu, wirkt es halt nochmal ein bisschen menschlicher, das finde ich dann in dem Moment ganz nett, aber ja, dieser Part halt in der Hütte mit dem Eremiten, das, ja, hat mir, ja, da habe ich auch ein bisschen mit gefremdelt, halt einfach, weil dann die Figur nicht mehr sich so richtig angefühlt hat für mich.
Es war so ein bisschen so, als würde Michael Myers auf einmal sprechen, so in der Art.
Ja, genau.
Ja, Boris Karloff brilliert hier wieder in der Rolle der Kreatur. Karloff ist ja quasi, ich würde sagen, neben Bela Lugosi wahrscheinlich die prägende Schauspielfigur dieser Zeit in diesem Genre gewesen. Das war im Vorgänger, also im Original Frankenstein, war das damals bereits seine 81. Schauspielrolle, die er eingenommen hat. Und erst diese hatte ihn dann weltberühmt gemacht oder schlagartig weltberühmt gemacht. Und diese imposante Erscheinung, die er dort hat, ist natürlich auch durch ein paar Tricks entstanden, also seine Größe zum Beispiel, so entstanden, dass Karloff quasi in seine eigenen Schuhe geschlüpft ist und dann aber mit den Schuhen in sogenannte Zementierhandschuhe gegangen ist, die ihn dann quasi 10, 15 Zentimeter größer gemacht haben und der Rest wurde dann eben über Kameraperspektiven gelöst. Es ist auf jeden Fall übermittelt, dass es eine ziemlich große Belastung war, in diesem Kostüm und vor allem auch in der Maske zu arbeiten. Also er musste sich wirklich auch zwischen den Szenen immer wieder länger ausruhen. Es gab sogar einen extra angefertigten Liegestuhl, mit dem er sich quasi in Kostüm und in den Schuhen dort quasi ausruhen konnte. Er hat er hat fast 10 Kilo abgenommen, allein durch Schwitzen in dem Kostüm. Also es ist, glaube ich, schon gar nicht so einfach, wie man sich das heutzutage vorstellt. Aber an dieser Stelle, Pascal, auch wieder eine Sache, die ich auf jeden Fall loben muss, jetzt in Kombination aus dem Vorgänger, aber auch aus diesem Film, ist es wirklich tolle Make-up, muss ich sagen. Also dafür war der Chef-Make-up-Artist von Universal, Jack Pierce, verantwortlich. Er hat dann hier quasi den Look von Frankensteins Monster noch mal ein bisschen an den Entwicklungen der Geschichte angepasst, also quasi, es gab ja diese Verbrennung, die wir am Anfang sehen durch das Feuer dort von der in Flammen stehenden Mühle und das hat er quasi jetzt in den Look von Frankensteins Kreatur so ein bisschen eingearbeitet. Ich muss sagen, so gerade auch, also es wirkt schon sehr schön und sehr modern irgendwie, ne? Wenn ich das gucke, würde ich nie sagen, oh Gott, das sieht ja aus heutiger Sicht billig aus oder sowas. Also ich finde, das ist sehr glaubhaftes Make-up, sehr glaubhaftes Kostüm und das hat, muss ich sagen, also es hat mich zu keiner Zeit irgendwie aus der Immersion rausgerissen irgendwie, weil ich fand, könntest du heute problemlos, also in Schwarz-Weiß wirkt es natürlich nochmal ein bisschen weniger offensichtlich, glaube ich, als wenn es jetzt in Farbe wäre, aber ich fand das richtig gut.
Ja, fand ich auch. Also ich glaube auch, natürlich macht das einen großen Unterschied wahrscheinlich, dass du da, es ist halt, ja, einfacher oder altert besser sozusagen, dadurch, dass es, ja, dass es halt im Schwarz-Weißen mehr oder weniger halt verstecken kannst oder dann zumindest, ja, wahrscheinlich einfacher was Glaubwürdiges produzieren kannst. Aber da ist ja komplett legitim und damals hat auch anders gar nicht umzusetzen gewesen und es funktioniert gut. Ja, eben, ich finde auch, das sieht aus, als wäre das Monster, also es sieht glaubhaft so aus, als wäre es einfach so, wie es aussieht. Also sprich nicht, als ob es jetzt irgendwie eine Maske ist. So.
Ja, kein Mann im Suit oder im Kostüm.
Genau.
Ist, ne? Ja,
ja. Finde ich auch. Und das ist cool. Und halt dann trotzdem noch ja, offensichtlich in der Lage, ausdrucksstark zu Schauspielern in diesem Kostüm. Es ist, ja, super.
Ja. Und auch schon vorweggenommen, ich fand auch, wie gesagt, den Look und den kompletten Look von Maske über Kostüm von der Bride auch richtig, richtig klasse. Also ich glaube, das hat einfach auch dazu beigetragen, dass diese Figuren, also beide, einfach auch so ikonisch geworden sind, weil sie halt einfach auch richtig, richtig cool aussehen. Ne? Also das ist schon, hat alles Hand und Fuß. Für viele Leute ist bis heute vor allem nachhaltig in Erinnerung geblieben, diese, ja, in dem Fall muss man ja fast sagen, eher kurzlebige Freundschaft zwischen der Kreatur und dem blinden Eremiten dort im Wald, weil eben das eine Thematik in den Mittelpunkt gestellt hat, die gar nicht so häufig zu sehen war zur damaligen Zeit, eben diese Außenseiterposition, die diese beiden Figuren ja in der Gesellschaft haben. Sie stellen ja quasi, also in der, ja, wie sagt man, in der Gesellschaft stellen sie ja beide dasselbe da, ne? Die Kreatur, alle haben Angst vor ihr, niemand will mit ihr was zu tun haben und auch der Eremit hat zum einen diese Behinderung, die er hat, aber zum einen auch dieses Einsiedlerleben dort und keiner will mit ihm was zu tun haben und alle Leute denken, ah, vielleicht ist das auch ein Verbrecher oder sonst was und gerade das so darzustellen, dass das, wie sagt man, dass das eben kritisch gesehen wird, dass diese Figuren so angesehen werden von der Gesellschaft. Das war doch auch sehr progressiv, würde ich sagen. Und ist für viele Leute halt das Mittelpunktthema dieses Films und auch trägt zum großen Gelingen des Films bei. Würdest du dem zustimmen? Auch wenn es jetzt vielleicht eben nur 5 oder 10 Minuten im Film sind, wenn überhaupt. Ja,
ich finde es auf jeden Fall super spannend. Weil, ja, ich hätte auch eher, oder ich finde, es hat auf mich auch schon so einen gewissen progressiven Charakter gehabt, den es ja dann offensichtlich auch hatte, weil ich jetzt auch eher, ja, auch gerade zu der Zeit halt Geschichten erwartet hätte, auch gerade halt dann mit so einem Budget verfilmt, die weniger diesen Individualismus irgendwie in den Vordergrund stellen. Ja. Das ist halt dann diesen, ja, dieses Außenseitermotiv, das du gemeint hast, dass es halt Menschen gibt, die das so leben und dann aber gleichzeitig nicht vom Film in so ein negatives Licht gerückt werden, sondern ja eigentlich positiv und vergleichsweise normal dargestellt werden. Aber es gibt halt ja einfach die Umstände und die Gesellschaft, die halt dem Eremiten da nicht erlauben, ja, sagen wir mal so, an der Gesellschaft teilzunehmen, sondern ihn da halt zum Außenseiter machen. Das finde ich spannend und natürlich auch einfach cool, weil ich finde es auch toll, dass das dann irgendwo in so einem Horror-Kontext stattfindet, weil das auch wieder, finde ich, ja, für das Genre eigentlich ein, wie sagt man halt, ja, ein cooles Beispiel dafür ist, dass es halt im Horror dann möglich war, auch schon zu der Zeit halt solche Themen aufzugreifen und dann Figuren in einer Art und Weise darzustellen, wie es vielleicht hier mal so, sind alle da nicht jetzt so geschichtlich so bewandert, aber es ist halt meine Erwartungshaltung und wie ich halt dann, ja, das mir ja zurechtspinne. Aber naja, dass es halt im Horror möglich ist, da schon solche ja, anderen Fokus auf andere Arten von wie Menschen leben, ja, zu legen, wie es halt sonst nicht geht.
Und vor allem, dass es halt in dem Fall ist quasi der Horror in dem Moment ja auch, als die Jäger ankommen und quasi die beiden dort angreifen und die Hütte in Brand stecken. Also man könnte jetzt vermuten, dass es eher umgekehrt ist, dass irgendwie das Monster halt die Jäger angreift, aber hier ist es umgekehrt und dadurch wird eigentlich der Horror erzeugt, ne? Dass eben dieses Außenseiterleben eben nicht akzeptiert wird, ne? Dass es irgendwie als unnormal dargestellt wird. Und das sind viele Themen in dem Film, die James Whale irgendwie, ja, aufgegriffen hat, also jetzt auch vielleicht schon noch hinsichtlich des Originals, das doch deutlich konservativer war als dieser Film hier, aber hier zeigt er sich wirklich ziemlich mutig im Umgang mit Themen und Motiven. So bekommt man auch ein Gefühl dafür, also das ist jetzt auch kein Geheimnis gewesen, auch damals nicht, dass James Whale Ich habe es nicht genau rausgefunden. Also ich glaube, den Beschreibungen nach war er bisexuell. Also war, also homosexuell war auf jeden Fall, aber ich meine rausgelesen zu haben, dass es eigentlich eine Bisexualität war, die er hatte. Aber dass das auch in vielen Szenen durchkommt tatsächlich, dass da homoerotische ja, Darstellungen drin sind, mindestens im Unterton, dass ihm auch der quasi die männlichen, also die zwischenmenschlichen Beziehungen der männlichen Figuren untereinander viel wichtiger waren als irgendwie die Darstellung der angeblich heteronormativen Beziehungen, die dort gezeigt wurden. Also teilweise wurden ja die Hetero-Konstrukte dort fast schon so ein bisschen im Film der Lächerlichkeit preisgegeben, wie sie dort dargestellt wurden. Und er hat das unterschwellig, oder fast unterschwellig ist Quatsch, also vielleicht damals haben die Leute das nicht so richtig mitbekommen. Heute sieht man es eigentlich fast auf den ersten Blick, wenn man den Film sieht. Hat er schon ganz klar Mut bewiesen bei seiner Darstellung, muss ich sagen. Ne? Also es ist jetzt doch, also ich finde nicht, dass das irgendwie besonders, wie sagt man, im Verborgenen gehalten wird, was er hiermit aussagen wollte teilweise. Ne? Also wie gesagt, gerade so auch diese Beziehung zwischen dem Eremiten und Frankenstein, das Monster, ist das schon relativ offensichtlich, aber es ist nicht die einzige Offensichtlichkeit dort.
Ja, auch kann ja auch Teil des Motivs sein, dass es auch vielleicht ein Grund ist, warum, oder einfach noch dazu gehört, dass halt die Figur dann von Eremit halt zum Außenseiter geworden ist, weil es nicht in die Gesellschaft gepasst hat. Und ja, was du sagst, ist ja auch immer so ein bisschen, oder erinnert mich an, ist eigentlich schon ein Meme, dass man immer, wenn es jetzt auch so darum geht, wie man Figuren in der Geschichte beschreibt und in der Vergangenheit und ganz oft bei Menschen, bei, ja, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, halt, die offensichtlich in einer romantischen Beziehung waren, in einer homosexuellen romantischen Beziehung, dass man immer gesagt hat, oh ja, das waren sehr gute Freunde.
Ja,
haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und ja, und die waren Mitbewohner und das ist, finde ich, weiß ich nicht, lässt sich hier vielleicht so ein bisschen übertragen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dann damals vielleicht größtenteils so interpretiert wurde. Ja. Und man, ja, dann, dass das so Motive sind im Film, die halt erst im Laufe der Zeit dann offensichtlicher geworden sind.
Ja, Religionskritik fand auch statt, auch wenig unterschwellig. Ein bisschen was wurde da auf jeden Fall dann nachträglich noch zensiert oder musste ein bisschen umgedreht werden. Da fallen auch ein paar Zitate, zum Beispiel irgendwie, ja, folgen Sie dem Ruf der Natur oder halt Gott, wenn Sie lieber Bibelgeschichten folgen. Und das Monster ist ja in der einen Szene auch auf dem Friedhof und stößt dort irgendwie ein paar heilige Statuen um. Ursprünglich sollte das sogar, glaube ich, eine Jesus-Statue sein. Das hat man dann geändert und irgendeine andere heilige Figur dort genommen. Und zwischenzeitlich wird ja Frankensteins Kreatur auch wieder in Gefangenschaft genommen und wird dort auch so ein bisschen wie Jesus quasi gekreuzigt, dort aufgehängt und so weiter und so fort. Und da sind schon ein paar Sachen drin, die doch schon sehr eindeutig sind und bei denen ich auch wirklich erstaunt war, dass sie dann auch wirklich so im Film drin waren. Ne? Also klar, da sind 15 Minuten rausgefallen, wie gesagt, hier ein offenes Dekolleté und so weiter, hier und gut, aber da sind halt trotzdem sehr viele Sachen drin geblieben, bei denen man denkt so, okay, das hätte ich jetzt für 1935 nicht erwartet. So, ich meine, dass jetzt irgendwie die Nazis so einen Film nicht zeigen wollen, das ist mir schon klar, aber hätte ich jetzt aber auch generell nicht so erwartet. Aber es gab ja auch, es kam ja, glaube ich, auch erst ein bisschen später, da will ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen, gab es ja dann später diesen, wann kam denn dieser Kodex, dieser Hollywood-Kodex, den sie später eingeführt haben, wo gewisse Sachen einfach nicht mehr gezeigt werden durften.
Das weiß ich nicht. Ich dachte, das geht jetzt so Richtung Satanic Panic, aber gut, dass er erst 80s.
Ja, es gab irgendwie so einen Kodex, dass dann gewisse Sachen einfach nicht mehr im Film gezeigt wurden, durften, auch sowas Sexualität und sowas angeht. Und ich glaube, das ist hier noch nicht im Einsatz gewesen, deswegen ging das wahrscheinlich eben noch. Aber es ist durchaus spannend. Was natürlich die Verbindung auch zum Original darstellt, ist wieder dieses Mad Scientist Motiv, ne? Das war im Original halt vor allem in der Form von Baron Frankenstein. Hier ist es noch deutlich mehr, finde ich, im Vordergrund durch diesen Dr. Pretorius. Kann man auch, wenn man so will, einen literarischen Vergleich zu ziehen, fand ich ganz gut, den Vergleich, den ich gelesen habe, dass Pretorius zu Frankenstein sich ein bisschen verhält wie Mephisto zu Faust bei Goethe. Und das fand ich durchaus irgendwie nachvollziehbar, dass quasi Pretorius hier Frankenstein zum bösen Handeln verführen will. Der Pretorius ist ganz klar der Bösewicht im Film und das rückt so ein bisschen, das wirst du sehen, wenn du dir auch vielleicht das Original mal anguckst, so ein bisschen das Bild von Frankenstein, das man im Original bekommt, so ein etwas besseres Licht, weil man halt merkt, okay, Pretorius ist der noch bösere Wissenschaftler sozusagen. Der hat halt eben nicht nur wissenschaftliche Absichten, der will hier quasi auch eine neue Rasse sozusagen züchten und hat dann noch ganz andere Absichten dahinter. Und das fand ich durchaus spannend hier, dass man hier nochmal so einen, dass man hier einen richtigen Bösewicht sozusagen auch dabei hat. Und fand ich auch durchaus cool dargestellt und ja, fand ich spannend einfach, muss ich sagen. Hat mir gefallen.
Das fand ich auch super interessant, ohne jetzt den Vorgänger gesehen zu haben, aber fällt es trotzdem auf, dass wir halt hier auf der einen Seite Frankenstein haben und dann halt den Pretorius, der, genau, wie du gesagt hast, wie der im Film der offensichtliche Bösewicht sein soll. Und so, weil auch das ist für mich irgendwie so ein Filmmotiv, wie sich es halt auch oft durch Sequels zieht, dass ich jetzt auch eher noch nicht in der Zeit irgendwie erwartet hätte, sondern eher halt im modernen Film. Wie sich halt dann Figuren, die vielleicht am Anfang zum größten Teil als Antagonisten konstruiert wurden, dann halt über so ein Franchise, genau, über die Laufzeit halt dann zu den, ja, zur guten Seite halt wechseln. Das ist jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht, wie, bei
ist wie beim Wrestling quasi, ein Heel-Turn quasi zum Face-Turn.
Genau. Und dass das hier auch, aber ja, das kann auch, also dass das mich überrascht, kann mein fehlendes Wissen in dem Fall sein. Aber fand ich auch cool. Weil auch, das wird natürlich am Ende einfach nochmal dadurch unterstrichen, dass ja auch das quasi das Monster dann dem Dr. Frankenstein ja das Leben schenkt. Und das ist ja quasi auch nochmal das Monster, das so viel Leid erfahren hat, dann dem Doktor quasi noch das Gute in ihm erkennt, ist ja dann nochmal sozusagen der, die Krönung quasi oder wie sagt man, der Schlag zum guten Menschen, dass das jetzt offiziell der Dr. Frankenstein okay ist.
Ja, es geht auch der Schauspieler, es wurden ja viele ausgetauscht in vielen Rollen, aber zwei sind halt gleich geblieben, Boris Karloff eben und Colin Clive, der als Frankenstein hier zurückkehrt, der war bereits in jungen Jahren alkoholabhängig und die Sucht hatte sich bei ihm noch deutlich verstümmert zwischen dem ersten Teil und jetzt hier dem Sequel. Und er konnte sich dann auch von dem Lob der Leute, das er bekam für seine Darstellung, am Ende nicht mehr so viel kaufen, weil er eben doch zwei Jahre später dann 1937 ziemlich jung an Tuberkulose verstarb. In diesem Film, das ist dir vielleicht aufgefallen, sitzt er meistens, was tatsächlich auf einem Reitunfall zurückzuführen ist, den er hatte. Und deshalb hat er eben auch, hat seine Figur als Frankenstein eben auch relativ wenig Screentime, muss man sagen, dafür, dass es halt ein Frankenstein-Film ist. Aber so hatte man, glaube ich, so konnte sich eben Whale auch viele Freiheiten nehmen und eben ganz klar zeigen, dass das hier nicht einfach eine Neuauflage von Frankenstein ist, sondern einfach eine völlig neue Geschichte erzählt und die auch anders, eine andere Struktur hat und anders erzählt wird. Und das hat am Ende wahrscheinlich eher Positives mit sich gebracht. Auch der Kameramann John Meskel, der war auch Alkoholiker. Der hatte sogar einen eigenen Fahrer am Set, den hingebracht hat und auch wieder nach Hause brachte. James Whale hat irgendwie gesagt, dass selbst wenn Meskel angetrunken war oder betrunken war, er immer noch ein überragender Kameramann war und man deshalb nicht auf ihn verzichten konnte. Da mag man jetzt halten, was man will davon. Ansonsten muss ich noch sagen, was mich auch sehr, sehr begeistert hat, waren, es sind jetzt nicht so viele Szenen, in denen das vorkommt, aber einfach die Spezialeffekte, die da drin stecken. Du erinnerst dich wahrscheinlich an die eine Szene, als der Doktor dort sein Panoptikum dort vorstellt mit diesen Miniaturmenschen in Reagenzgläsern. Ich glaube, das heißt ein Homunculi oder so, werden sie, glaube ich, genannt. Das ist großartig. Ich dachte, was? So ein Effekt? 1935, okay, krass. Haben sie wohl auch zwei Drehtage für gebraucht, aber auch so banale Sachen wie diese Flammen und diesen Feuereinsatz dort, als die Jäger die Hütte anstecken, das war auch, also weiß ich nicht, was ich da erwartet habe, ob ich da irgendwie Feuerelemente aus ausgeschnittenem Papier oder sowas erwartet habe, keine Ahnung, wie in so einem Märchenfilm oder so, aber das, ich muss sagen, tricktechnisch alle Achtung.
Ja, finde ich auch, also auch gerade besonders ja dieses Panoptikum hat mich wirklich fasziniert einfach, weil das ist, man kennt es auch aus anderen Filmen so. Ich hätte jetzt immer noch, ich musste direkt an, wie heißen die beiden, diese kleinen Feen, die immer für Mothra singen in den Godzilla-Filmen, die ja auch so miniaturmäßig dargestellt werden. Aber ich fand immer, da ist es offensichtlicher, dass das halt so ein, ist ja kein Greenscreen in der Hinsicht, aber so ein, so ein oldschool analoger Spezialeffekt ist. Und hier fand ich es echt, also das hat man kaum gesehen. Klar, manchmal siehst du, dass es dann jetzt halt irgendwie Puppen sind, die da drin sind, wenn sie jetzt halt gerade sich nicht bewegen, aber das war also sehr offensichtlich, dass sich da sehr viel Mühe und sehr viel Können drin wiedergefunden hat. Ich war auch davon echt begeistert.
Es war, ich will es noch aufklären, es war der sogenannte Haze Code, heißt der, also HAYS oder Production Code. Es waren quasi Richtlinien für Spielfilme über moralisch akzeptable Darstellung von Kriminalität, sexuellen und politischen Inhalten, die dort reguliert und überwacht wurden. Genau, es war vorher freiwillig ab 1930 und ab 1934 war es dann verpflichtend. Also ich glaube, dadurch vielleicht wurde Frankensteins Braut noch so gedreht, dass sie das da noch nicht anwenden mussten. Aber etwas später hätte es auf jeden Fall angewandt werden müssen. Spannende Sache auf jeden Fall. Ansonsten zum Ende vielleicht des Films, die große Überraschung, ich habe schon fast gar nicht mehr damit gerechnet, war der Auftritt der Bride of Frankenstein, die dann am Ende kam für 3 Minuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also ich war von ihr, war ich begeistert, auch von der Darstellung von Elsa Lanchester. Aber ganz ehrlich, die letzten 3 Minuten, der Film heißt The Bride of Frankenstein. Das Poster wirbt mit ihr. Also alles, was ich von dem Film gesehen habe, war der Anblick von Elsa Lanchester mit ihrer ikonischen Frisur und ihrem Make-up und so weiter. Also ganz ehrlich, war ein bisschen enttäuscht, dass es echt nur 3 Minuten waren. Ne? Also das weiß ich nicht so recht. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass es nur 3 Minuten Screentime sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es nur das Ende ist. Ich habe aber auch nicht mit der Reaktion ihrer Figur gegenüber Frankensteins Kreatur gerechnet. Ich dachte tatsächlich, das endet. Also du magst es vielleicht für lächerlich halten, ich weiß es nicht, aber ich dachte, da kommt eine Liebesgeschichte am Ende bei raus zwischen den beiden. Und das war es dann überhaupt nicht. Sie hat sich total erschrocken vor ihm und mochte seinen Anblick überhaupt nicht, was natürlich wieder zu der Figur von Frankensteins Kreatur passt, dass eben die Gesellschaft akzeptierte mich, alle erschrecken sich vor ihm, er wird ausgestoßen. Und selbst eine andere quasi zusammengeflickte Figur, Kreatur, kann seinen Anblick nicht ertragen. Das war irgendwie dann schon gleichzeitig wieder faszinierend, aber damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wie gesagt, der Auftritt von ihr, total ikonisch, ne? Wie gesagt, vollkommen gehe ich mit. Ich finde, sie sind ungeschminkt, als auch in ihrer unmaskierten Rolle, als auch hier in ihrer Rolle als Bride, wirkt Elsa Lancaster wunderschön irgendwie auf mich. Ist ja auch bis heute, glaube ich, das einzige klassische weibliche Universal Monster, aber bei aller Begeisterung dafür, ich war einfach wirklich enttäuscht. Ich dachte, komm, das muss doch die Hauptfigur des Films sein, aber es war es einfach nicht. Wie überrascht warst du? Bestimmt auch, oder?
Ja, also ich hatte jetzt schon, glaube ich, ein bisschen vorher davon gelesen in der Vorbereitung, dass das halt ein bisschen, ja, eigentlich schon, wie sagt man, unlautere Werbung ist, die vielleicht damals für den Film gemacht wurde. Scam-Film. Genau. Wobei technisch natürlich gut, sie können sagen, nein, sie ist ja da. Ja. Und das ist sie auch. Aber ja, ich hätte auch damit gerechnet, dass sie eine wesentlich mehr Präsenz hat in der Geschichte und halt auch irgendwie einen größeren Einfluss auf die Geschichte, als da den emotionalen Schlag auf das Monster quasi dann am Ende noch einmal zu haben. Sonst hat sie ja netto halt einfach nichts zum Film beizutragen. Außer, dass sie, und da stimme ich dir ganz zu, halt ja einfach dieses fantastische Design hat. Und wirklich, also wer auch immer sich das damals ausgedacht hat, ihr diese toupierten Haare so zu machen mit der weißen Strähne, die dann so in diesen Wellen an der Seite hochlaufen. Ich meine, der Film wusste offensichtlich damals auch schon, dass das ziemlich cool aussieht, weil sie da ein paar Close-Ups drauf zeigen. So, guck mal, wie cool die Haare sind, ne? Und die so, ja, die sind cool. Und ist auch nicht ohne Grund eines der wahrscheinlich im Laufe der Zeit häufigsten und regelmäßig aufgetragensten Halloween-Kostüme, das man halt immer wieder gesehen hat, weil das sieht halt einfach fucking cool aus. Das ist ein richtig tolles Charakterdesign. Aber umso cooler wäre es natürlich gewesen, wenn das irgendwie im Film dann nicht nur in den letzten 5 Minuten passiert wäre. Naja, aber dafür hat dann immerhin der Rest des Films dann mit den anderen Ideen und kleinen Minigeschichten, die er erzählt hat, immerhin das irgendwie ein bisschen teilweise vergessen gemacht. Also ich habe zwischenzeitlich auch einfach vergessen, dass es per se darum geht.
Ich wollte gerade sagen, es hätte am Ende die Braut gar nicht mehr gebraucht eigentlich.
Ja, genau. Aber naja, dann hat man zumindest, kann sich da niemand beschweren, der zumindest einmal sehen wollte, dass sie auch in dem Film auftaucht.
Ja. Ja, und es war ursprünglich James Whales Intention, dass einfach alle sterben hier. Aber da hat das Studio dann doch gesagt, nee, das müssen wir umschneiden. Und es gab dann am Ende zumindest für Frankenstein und seine Frau Elisabeth doch noch ein Happy End, eben aufgrund des Drucks von Universal Pictures. Macht im Kontext irgendwie auch noch Sinn, weil eben Frankensteins Kreatur Elisabeths quasi bedingungslose, unendliche Liebe zu Frankenstein erkannt hat und gesagt hat, das ist eigentlich das Schöne an euch Menschen, dass ihr lieben könnt, auch wenn ihr mich nicht lieben könnt, ist das, was euch irgendwie auszeichnet. Deswegen dürft ihr beide überleben. So, okay, kann man vielleicht mitnehmen, aber ich hätte doch echt gerne auch ein bisschen die alternative, düstere, bitterböse Variante von James Whale im Director's Cut gesehen. Wie fandst du das Ende?
Ja, ich fand es irgendwie auch so von der Darstellung von Frankenstein halt im Film versöhnlich, weil ich fand es jetzt schon okay und hat gerade auch seine Frau hat ja per se nicht so viel zu tun. Und der Film spielt ja auch darauf hin, also es geht ja schon da, also deswegen wird sie auch entführt und wir sollen ja schon mitfiebern, dass mindestens sie überlebt. Ja. Und weil es ja dann halt auch der Mensch ist, den sie liebt, vielleicht auch er, wäre ja irgendwie cool. Und der Film gibt sich da ja auch Mühe, dann nochmal einfach den Unterschied zwischen dem bösen Doktor und Frankenstein offensichtlich zu machen, so dass man nachher am Ende halt guten Gewissens sagen kann, okay, klar, Frankenstein hat halt war offensichtlich auch, ne, ist auch nicht der perfekte Mensch, aber ist jetzt nicht in der Hinsicht wie der Pretorius schlimm und hat es dann, wenn auch gerade das Monster sagt, ist okay, hat das offensichtlich verdient, den Film zu überleben und lernt jetzt vielleicht aus dem, was er getan hat und lebt ab jetzt ein besseres oder ein netteres Leben als vorher. So habe ich zumindest das Gefühl, dass mir der Film das sagen möchte und finde ich okay. Aber klar, auch die andere Variante wäre halt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, cool, konsequent und halt einfach überraschend konsequent und düster für so einen Film. Wäre auch cool gewesen. Aber ich finde, glaube ich, ich gehe hier mit beiden Varianten, bin ich in Ordnung.
Ja, James Whale hat The Bride of Frankenstein quasi gedreht, wir haben es gehört, weil ihm ein kreativer Freifahrtschein zugesichert wurde und den hat er komplett ausgespielt. Also es sind letztendlich ein guter Umstand oder gute Umstände, die hier zusammengespielt haben. Es ist am Endeffekt irgendwie mehr Comedy oder mehr Parodie als reiner Horror, mehr Humor, auch wenn er vielleicht jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist, als Grusel. Aber er hat mutige Themen, er hat eine mutige Umsetzung und zusätzlich gibt es eben ganz viele visuelle Qualitäten, tolle Kulissen, Masken, Kostüme. Das macht wirklich sehr viel Spaß zu gucken, auch wenn ich jetzt einige Entscheidungen, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen konnte. Ne? Also ich hätte jetzt ein quasselndes, rauchendes Monster nicht unbedingt benötigt, aber ansonsten hat das alles doch wunderbar ineinander gegriffen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht könnte man den Titel des Films fast als Scam bezeichnen. Also ich habe halt gedacht, ne, die Braut ist so eine Kultfigur. Du hast es schon gesagt, Pascal, ne, das ist irgendwie eines der beliebtesten Halloween-Kostüme, die es so gibt und T-Shirt-Motive, whatever. Dass ich dachte, wir bekommen sie deutlich mehr zu sehen als nur für 3 Minuten am Ende. Aber alles verziehen, weil der Rest halt wirklich gut zusammenpasst. Das ist alles sehr schick, alles sehr schön. Hat mir echt gefallen und ich muss sagen, also ich gebe dem Film 3,5 von 5, aber vor allem das Wichtigste ist, Pascal, ich habe jetzt doch wieder Lust bekommen, mir mehr Filme anzusehen aus der Kategorie, also sowas wie Der Unsichtbare oder irgendwie Die Mumie oder sowas. Doch, ich bin wieder ein bisschen angefixt für den Rest des Jahres. Werde ich mir, glaube ich, noch mal ein paar Sachen zu Gemüte führen. Wie geht's dir?
Sehr cool. Ja, eigentlich ähnlich. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass die Universal-Zeit und dann auch noch die Hammer-Filme vielleicht. Also, dass das schon viel ist, was nicht, also, dass das Filme sind, wo man jetzt vielleicht nicht nur sagt, okay, ja, kann ich anerkennen, ist offensichtlich ein großer Meilenstein gewesen und hat damals vielen Menschen sehr viel Spaß gemacht. Das ist so cool zu sehen. Man ist jetzt auch nicht der einzige Schwarz-Weiß-Film, ja, so grob aus der Ära, wo man das schon mal gesehen hat, okay, klar, gibt's ja coole Filme. So.
Ich wollte gerade sagen, fällt's auch gar nicht. Ich hatte tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. Und der ist ja auch wieder, glaube ich, 1931 oder 32 gewesen. Und der wirkt zum Beispiel auch. Ich glaube, wir haben einfach mit Dracula, glaube ich, einfach einen schlechten Anfang gemacht, glaube ich.
Mhm. Ja, es kann sehr gut sein. Ja, aber ja, netto habe ich auch auf jeden Fall Interesse, jetzt nochmal mehr Universal-Filme nachzuholen und zu gucken, was da auf beiden Seiten. Ich meine, die Dracula-Filme haben sich mit Sicherheit auch weiterentwickelt, mal zu gucken, was da was es da einfach noch so für Perlen gibt. Da, ja, das war auf jeden Fall spannend. Und ansonsten, ich war ich glaube schon, ich kann sagen, positiv überrascht. Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, hier irgendwie, ich nenne es jetzt mal etwas trockeneres serviert zu bekommen, wo ich jetzt am Ende des Tages wieder gesagt hätte, so ja, okay, klar, für 35 irgendwie ein cooler Film, Boris Karloff hat das gut gemacht, etc., aber dass ich dann doch eigentlich durch die Bank, durch die kurze, aber trotzdem durch die komplette Laufzeit eigentlich so gut unterhalten war.
Übrigens auch, ein Qualitätsmerkmal. Ich finde, es ist einfach super angenehm, wie kurz die Filme sind und wie unterhaltsam sie sich dadurch anfühlen. Ne? Es ist halt keine Minute zu viel irgendwie.
Genau, 75 Minuten, das dadurch sind keine krassen Längen irgendwie in dem Film. Erzählt eine kleine Geschichte, aber eine nette Geschichte mit wirklich teilweise beeindruckenden Spezialeffekten, super Ausstattung. Und ja, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film, mehr als ich erwartet hätte und deswegen ist das super. Grundsätzlich klar, ne, das weiß dann aber vermutlich auch jeder Mensch für sich selber, wenn man jetzt sagt, okay, so mit einem etwas älteren Schwarz-Weiß-Film kann ich eh nichts anfangen, wirst du wahrscheinlich auch mit diesem Film nichts anfangen können. Das ist dann vermutlich einfach so, aber wenn man Angst hat, dass das halt quasi einfach nur ein sehr, sehr trockener, sehr steifer Film ist, dann würde ich schon sagen, kann man sich das mal, kann man das mal ausprobieren, weil der da doch sehr viel, ja, habe ich ja eben schon gesagt, fühlt sich sehr viel, kommt man sehr viel leichter rein als in andere Filme aus der Zeit. Und genau, ich habe mir am Ende tatsächlich 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich ihn so super sympathisch finde. Und jetzt bin ich mal, es gibt ja, glaube ich, noch einen dritten mit Boris Karloff. Also den Vorgänger möchte ich jetzt natürlich auch gucken.
Warte mal, ich habe hier die Box direkt vor mir liegen. Hier ist noch drauf. Frankensteins Sohn?
Ja, ich glaube, das ist der, genau, das müsste der dritte sein, wo Boris Karloff ihn spielt.
Es gibt aber auch noch Frankenstein, was ist hier drin? Kehrt wieder, nee, genau, der nächste Film ist Frankensteins Sohn, 1939, genau.
Genau.
Dann gibt es noch Frankenstein kehrt wieder, Frankenstein trifft den Wolfsmensch, den will ich auch noch sehen, hier Wolfman.
Ja, deswegen.
Gibt es noch ein paar andere, Frankensteins Haus, Draculas Haus, da spielt auch Frankenstein eine Rolle. Mal schauen, ich werde da zumindest auf Letterboxd von berichten, wen das interessiert, was es da noch so zu sehen gibt. Ja, wunderbar, vielen Dank. Bin auch sehr überrascht, dass du den auch, also nicht, ich bin nicht überrascht, dass du den auch gut fandest, ich bin überrascht, dass wir ihn gut fanden, weil er halt gut ist. Ansonsten soll ich noch ausrichten von der lieben Theresa, dass die LTF4-Folge diesen Monat etwas später erscheint. Und ich wollte euch noch einen kurzen Ausblick auf nächste Woche geben. Da sprechen wir über einen weiteren Klassiker, aber diesmal aus den 70er Jahren, nämlich über Invasion of the Body Snatchers. Und ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen bei euch fürs Zuhören. Und bei dir, Pascal, es war mir wie immer eine Ehre, mit dir zu podcasten. Es war mir immer eine große Freude, das mit dir zu machen. Vielen Dank dafür und ich gebe dir jetzt einfach mal die letzten Worte an unsere Hörerschaft und sag schon mal ciao, ciao.
Ja, danke, Chris. Auch von mir natürlich nochmal vielen Dank an alle ZuhörerInnen und wie gesagt, ich bin nicht aus der Welt und werde noch mal gucken, wenn jetzt irgendwie in naher Zukunft, wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwie heute alle zu viert da gewesen wären, aber das hat sich halt nicht ergeben, aber wenn sich das jetzt in absehbarer Zukunft noch ergibt und ich habe jetzt auch, ne, es ist halt einfach, es gibt keinen Grund, warum ich irgendwie, also ne, es ist nicht der fehlende Spaß oder dass ich nicht grundsätzlich Interesse am Thema hätte oder Lust darauf hätte, aber es sind halt dann einfach private Umstände, aber trotzdem schauen wir mal, dass wenn wir jetzt in, ja, den nächsten Wochen oder was auch immer nochmal zu viert aufnehmen, dass ich da auf jeden Fall auch nochmal sehr gerne dabei bin und auch dann in Zukunft, immer wenn es passt, immer wenn es sich ergibt, bin ich sehr gerne dabei und auch wenn sowas jetzt wie Fantasy Filmfest, wenn das irgendwie für mich einfach passt, dann würde ich mich auch sehr freuen, dann komme ich da auch gerne mit. Also man wird mich auf jeden Fall, denke ich, hier nochmal immer mal wieder hören, aber ich weiß halt einfach nicht wann und ich weiß nicht wie oft, aber das werden wir dann quasi zusammen rausfinden. Aber damit das halt gut funktioniert, erstmal der Wechsel in die Ehrenmitgliedschaft und ja.
Wir spielen jetzt nicht One Moment in Time ein dafür. So schlimm ist es nicht.
Nein, genau. Ja, das war's.
Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und nicht traurig sein.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.